there was something missing.
John?
Yes, Mary?
John, what's happening?
I think we both know, Mary.
It's just that we don't have...
Exactly. There's this awful gap in our lives just because we don't have...
The first viewing of a motion picture.
Welcome
to Movie Virgins.
Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Und mit diesen Worten herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Mein Name ist Kühne und mein heutiger Gast ist der Dominik von Action Cult. Hi Dominik.
Hi, na, alles gut bei dir?
Du, ich kann nicht klagen. Ich habe Bock, über den Film zu sprechen. Ich habe Bock, mit dir drüber zu quatschen. Bin großer Fan deines Podcasts. So viel kann ich schon mal sagen.
Das ist ja das Schönste, was man hören kann, Christian. Wenn jemand sagt, ich höre mir deine Episoden schon an, sogar schon seit der Veröffentlichung fast, du warst schon Anfang an mit dabei, oder hast du uns zugehört?
Ja, genau. Also vielleicht habe ich die ersten zwei oder drei danach geholt, aber ich war dann ziemlich früh mit dabei.
Unfassbar. Vielen, vielen Dank schon dafür. Allein schon deswegen musste ich herkommen, um Danke zu sagen. Nur deswegen.
Ja, und du hast ja auch, durch deine Seagal-Reihe hast du mir auch wieder ein bisschen Bock auf Steven Seagal gegeben. Also von daher.
Das ist doch schön. Ich meine, das ist doch schön, kann man Steven Seagal mit was Positivem verbinden. Wir haben dir Bock auf seine Filme gemacht. So sollte es sein und nicht anders. Genau so. Ich bin gespannt, ob du dann auch in seinen späteren Werken, die wir sprechen, noch zuhören wirst. Denn jetzt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo es spannend wird.
Sagen wir es mal so, zuhören ja. Ob ich die Filme dann im Nachhinein noch nachhole, das ist wieder eine komplett andere Sache.
Ich verstehe.
Willst du den Zuhörern mal ein bisschen über dein Podcast-Projekt erzählen?
Sehr, sehr gerne. Action Cult ist keine One-Man-Show, ist aber trotzdem eine. Also das heißt, ich bin der Gründungsvater dieses ganzen Projekts, bestreite aber 99% der Episoden mit Gästen. Das heißt, ich habe mir hier eine wunderbare, illustre Truppe an Gästinnen und Gästen zur Seite geschart. Und wir bestreiten da Filmbesprechungen zu Klassikern des Action-Kinos, auch zu Videotheken waren, auch mal ein Special, wo mal vielleicht ein Regisseur vorbeikommt und was sagt. Ich sage das relativ selten noch, weil, ganz ehrlich, ich habe neben all den Filmbesprechungen kaum Zeit für noch was anderes. Aber die Idee ist eigentlich, wenn ich so das Action-Kino der Neuzeit anschaue, das kaum noch existiert, einfach ein Spotlight, einen riesen Scheinwerfer auf alte Filme zu legen. Alt, also circa 80er, 90er Jahre. Gerne auch mal 60er, 70er, wenn es sein darf. Aber die Idee ist schon, diese alten Werke nochmals zu sichten, nochmals neu zu erleben, mal zu nachzuforschen, wie sind diese Werke teilweise entstanden. Und es gibt da bei uns diverse Serien, die laufen. Wir haben die Seagal-Reihe. Christian, du hast schon erwähnt, wir haben die Uwe Boll-Reihe, die auch gerade bei uns am Rüberziehen ist. Bei uns wird auch Fast and Furious besprochen, wo du, lieber Christian, schon fix eingeplant bist für einen Teil. Ja, was kommt sonst noch so? Eines der coolsten Projekte kommt erst noch. Das geht in ein paar Wochen an den Start. Und ich lasse mal die Katze aus dem Sack. Das ist die Softspots-Reihe, wo ich jeweils 2 bis 3 Filme raussuche, über die du relativ wenig weißt, weil sie haben keine große Produktionsvorgeschichte. Filme, die nicht gut sind, die per se nicht gut sind, aber für die man trotzdem so einen verklärten Blick drauf hat. Und das wird ganz spannend, was wir da ausgraben. Hier geht's wirklich in der Videothek ein Regal weiter runter und das wird geil. Da freue ich mich tierisch. Da wird keine Sau zuhören, außer vielleicht du. Aber das wird geil. Und das kann ich kann schon sagen, das wird eine richtig coole Nummer werden und da freue ich mich.
Ich höre mir ja auch sowas ganz gerne mal an, einfach um mal so ein paar Tipps noch zu bekommen, beziehungsweise es ist ja auch mal ganz schön, mal auch abseits vom Mainstream was empfohlen zu bekommen. Ne? Also da bin ich dabei.
Ich habe ja oft gehört, dass wir sehr im Mainstream daheim sind, Action Cult. Habe ich oft gehört. Ich bin zwar nicht immer einverstanden, aber trotzdem mal ins Videothekenfach runterzugehen, weißt du, das Zeug, das da ohne Werbung hingestellt worden ist. wo dann einfach mal so ein Gary Busey-Film vielleicht, um schon ein paar Dinge vorwegzunehmen, Gary Busey, oder so ein Pierce Brosnan-Film vielleicht, aus seiner Phase vor Bond und nach Remington Steele, da findest du Zeug, das macht Sau Spaß, kennt keine Sau, zumindest nicht breit, kennt das kein Schwein, aber damals zeigen Leute, diese Filme existieren übrigens auch, warum mag ich die eigentlich, aber schaut sie mal an, es macht Spaß.
Verstehe ich. Was ich jetzt gerade eben spannend finde, du sagtest gerade so, der Actionfilm der 80er und 90er Jahre. Und um da mal die Brücke zu schlagen zu dem Film, den wir heute besprechen, also ihr werdet alle die Beschreibung gelesen haben, wir reden heute über The Abyss von 1989, Regie James Cameron. Wie zur Hölle bist du als Actionfan bisher um diesen Film herumgetanzt, dass du ihn nicht gesehen hast? Okay. Weil ich mag mal die Vermutung aufstellen. Ich höre deinen Podcast und weiß, Filme wie Terminator, wie Aliens, sind alles Filme, die dir eigentlich gefallen dürften. Wie bist du um diesen Film herumgekommen?
Ich habe da gleich eine Gegenfrage. Was bitte hat Abyss mit Action zu tun?
Und ich glaube, da müssten wir tatsächlich wirklich drüber sprechen. Findest du nicht, dass gerade so das Finale oder diese Verfolgung mit den U-Booten?
Das ist
es eher, ist mehr Science-Fiction oder Thriller.
Ja, klar, also ey, nichts gegen Science-Fiction. Es ist einfach so, dass Abyss bis vor ein paar Jahren bei mir, das ist ein Filmtitel, den kennt man, da kannte ich nur den Titel. Ich habe, weißt du, James Cameron, ich habe mich nie sehr aktiv um die Figur James Cameron bemüht.
Okay.
Sprich, ich kenne seine Filme, die meisten. Ich glaube, jetzt kenne ich alle neun, die er gemacht hat. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, mir jetzt die ganze James Cameron Filmografie reinzupfeifen. Es gab einen Menschen, der mich beeinflusst hat, und das ist mein alter Podcast-Spezi Sergei vom Nachtprogramm-Podcast. Wir haben früher gemeinsam Fratzengeballer den Podcast betrieben, und er ist ein James Cameron Fan, vor 4 Jahren etwa. Haben wir kurz über Abyss geredet, dass ich den nicht kenne, und er so, hey, schau dir den doch mal an. So habe ich es in Erinnerung zumindest. Und ich so, okay, dann hole ich mir den mal, habe die Disc über eine Tauschplattform in der Schweiz geholt, gratis, diese alte DVD. Und dann wurde die mal schön platziert auf meinem wunderschönen Stapel der Schande, der so etwa, ich kann nicht, 250 Filme gerade umfasste, keine Ahnung. Und der ist da richtig gut gelegen. Der hat einen guten Platz hier im Keller, neben den anderen Discs, hat eine gute Zeit, hat mit denen Quatsch gemacht und so. Und dann kamst du um die Ecke und wir haben darüber geredet, was wir machen könnten. Ich glaube, habe ich dir nicht mehrere Filme genannt, die ja, ich machen könnte aus dem Stapel, oder?
Ich glaube, wir hatten auch Vom Winde verweht noch als möglichen Film.
Ja, das war so, ja, genau.
Und da hatten wir uns aber ganz kurz so nachgedacht, ob jetzt 4 Stunden... Vom Winde verweht so geil wäre.
Ich hätte es gemacht.
Weißt du was? Wir können das ja fürs nächste Mal einfach festhalten. Dann lade ich dich nochmal ein. Und dann kann ich nämlich das Ding Vom Winde verweht auch mal von meiner Liste streichen, weil den kenne ich nämlich auch nicht.
Ist das jetzt ein Deal? Dann ist es so.
Dann ist es so. Dann haben wir jetzt schon mal einen Deal.
Top, freut mich. Sehr schön. Dann habe ich wieder was zu tun. Sehr gut.
Aber also du sagst, die Filme von Cameron, die liegen dir schon, aber so generell hattest du jetzt nicht diesen Drang, das zu komplettieren oder in irgendeiner Art und Weise zu sagen, so, ich hau den jetzt mal dahin. Oder welchen Grund hatte das genau, dass der so lange in deinem Pile of Shame lag? War es die Länge? War es die Thematik?
Hey, ich habe mir nie einen Trailer angeschaut dazu. Mhm. Ich wusste nur, es geht um Unterwasser. Es gibt tolle Effekte, es gibt James Cameron, es ist Michael Biehn und Ed Harris. Mehr wusste ich über diesen Film absolut nicht. Ich habe mich nie informiert drüber. Aber ja, James Cameron, ich mag viele seiner Filme. Ich meine, True Lies ist einer der, ersten oder frühesten Actionfilmerinnerungen. Ich habe den zumindest auf Videokassetten geholt. Das ist immer noch ein richtig geiler Film.
Ja.
Müssen wir wirklich die Terminator-Reihe erwähnen, wie die sind?
Nein.
Ich meine, diese Filme sind fantastisch, und ich kann jetzt schon vorauswerfen, Actionkult im Jahr 2024 wird sich dem Terminator annehmen. Und zwar allen Filmen, das wird passieren. Wir hatten Titanic. Titanic ist, ich habe den im Kino gesehen. Titanic ist technisch brillant. Brillanter Film. Story, könnte man drüber reden, das ist nicht ganz mein Ding vielleicht. Zu wenig gesellschaftskritisch, viel zu viel Liebesgeschnülze, aber es ist ein toller Film und Avatar ist Avatar, auch mit dem neuen jetzt. Also Cameron hat richtige
nicht Bretter. Nicht vergessen, Aliens.
Oh, Entschuldigung, habe Aliens vergessen. Oh, sorry. Ich wusste, ich habe was vergessen. Und Aliens, natürlich. Aliens. Wo ich bei Abyss ein paar Mal das Gefühl hatte, das habe ich schon mal in Aliens gesehen.
Okay.
Ja, werden wir sehen. Werden wir noch drüber sprechen.
Da müssen wir gleich drüber sprechen.
Ja.
Ja, da merkt man, glaube ich, dass du aus der Schweiz kommst. Ich weiß nämlich, dass bei mir, beziehungsweise...
Was kommt jetzt? Habe ich das von Käse oder Schokolade gesagt? Oder? Lass ich nur Käse raus?
Es ist, glaube ich, für Leute in meinem Alter. Also ich bin jetzt 38, Baujahr 86. Ich glaube, für mich war es vollkommen unmöglich, an Abyss vorbeizukommen, weil der ungelogen bestimmt alle 4 Wochen auf ProSieben gezeigt worden ist. Also er lief ständig im Fernsehen. Da habe ich ihn auch tatsächlich das erste Mal gesehen. Und dadurch kannte ich schon sehr, sehr viel aus dem Film, alleine durch die ganze Werbung, die gekommen ist und die Szenen, die dort gezeigt worden sind, oder wenn man mal rumgesappt hat. Deswegen finde ich das eben spannend, dass du sagst, dass du bisher so noch gar keine Berührungspunkte
dazu hast. Moment, weil du bist 38.
Ja.
Ich bin 41. Und übrigens, auch wir Schweizer haben ProSieben.
Also, und heute schon wieder was dazugelernt.
Das läuft hier auch. Also ich kann dir sagen, Grüße an Stefan Raab, TV Total, immer dabei gewesen. Turmspringen, die Vorabendserien, diese Serienpakete, alle unter einem Dach, El Bundy, Bill Cosby, das wurde in der Schweiz konsumiert und auf dem Schulhof verarbeitet.
Okay. Also
ProSieben seit 1992, das weiß ich, wirklich, seit 1992 hatten wir ProSieben im Haushalt und war eigentlich der Sender meiner Kindheit, mehr als RTL.
Gut so.
Ja, natürlich. Rückblickend sowieso, klar. Aber das ist mir ist Abyss da trotzdem nie begegnet. Und auch wenn ich meinem Vater damals als Kind, ich weiß noch, ich glaube, es war so Donnerstagabende waren es, meine ich, da lief immer um 8.15 Uhr auf ProSieben ein Film. Das ist so in den 90ern, Ende 90er gewesen, Mitte 90er. Ich habe meinem Vater die ganze Rambo-Reihe da geschaut und natürlich aufgenommen, ja. Die Beverly Hills Cop-Reihe lief da. Tango und Cash habe ich da zum ersten Mal in diesem Slot gesehen. Ganz viele Filme liefen auf ProSieben, meistens wohl etwas geschnitten. Aber die habe ich da zum ersten Mal wahrgenommen. Aber Abyss nie.
Okay.
Der lief an mir vorbei.
Ja, das ist spannend. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, was du zu dem Film sagst. Vielleicht noch vorher ein paar Zahlen. Bei einem Budget von 48 Millionen... Ursprünglich waren 32 angesetzt, aber die wilde Produktionsgeschichte führte dann doch eher dazu, dass der Film nochmal ein bisschen teurer wurde. Hat er 90 Millionen weltweit eingespielt? Würde ich jetzt nicht als riesigen Erfolg verbuchen. Ich glaube aber, dass die Wertschätzung für Abyss einfach später kam. Aber jetzt mal Butter bei den Fische. Du hast jetzt Abyss das erste Mal gesehen. Wie hat dir Abyss gefallen?
Also, ich habe jetzt heute mit vielen Leuten kommuniziert über Abyss.
Mhm.
Ich habe die Jungs vom Cineswiss Podcast, Grüße, das ist ein Schweizer Podcast, ja, auf Baseldeutsch, mit den Jungs kommuniziert, auch weil die auch gerade vor 2 Wochen über Abyss geredet haben. Und ich habe ihnen gesagt, wisst ihr, ich habe gestern mit dem Trash-Taucher über Twilight gesprochen. Und ich hatte so viel Spaß damit. Und ich habe Angst, ich komme jetzt in diesen Podcast und zerstöre alles. Weil Abyss ist technisch absolut perfekt. Technische Perfektion trifft Langeweile. So ist es. Dieser Film war für mich strunzlangweilig, viel zu lang und hat mich nicht die Bohne, die Geschichte hat mich nicht die Bohne interessiert.
Okay.
Das tut mir weh, weil ich habe mich doch tierisch drauf gefreut, hey, und ich habe ja, und wir haben ja drüber geredet. Ich habe meine alte DVD, die glaube ich immer noch da oben irgendwo liegt auf dem Stapel. Du hast mir danach dann den Link geschickt. Hey, die von, ist es Plyon, die es rausgebracht hat. Die neue ist draußen, die super
Plyon, ja.
Plyon, die Super Edition, und ich so, ja, hole ich mir aber nicht. Und ich hatte gedacht, ja, aber komm jetzt, hey, also das ist ja ein Eventfilm, das ist geil. Hol ich mir doch, komm, mach ich. Habe ich gemacht und dann sind die Disc aufgemacht, eine schön aufgemachte Packung, eingelegt, alles gut. Bild brillant. Ich finde, die Disc ist mega gelungen, riesig. Technisch ist das alles top-notch. Aber es ist einfach langweilig. Das ist das Problem.
Das ist langweilig. Okay. Bin ich mal gespannt, wenn wir sogar einzelne Szenen mal sprechen.
Und das ist schon meine Angst. Kann ich mich an die Szene überhaupt erinnern? Das ist meine große Angst. Ich habe so Angst, weil jede Szene war für mich fast schon genau gleich. In diesem Film, wir werden es gemeinsam ergründen.
Wir werden es herausfinden. Bevor wir in den Film reingehen, lese ich mal eine kurze Inhaltsangabe vor. Damit die den Film auch nicht kennen, kurz wissen, worum es geht. Ein nukleares Unterseeboot der US Navy wird 600 Meter tief auf geheimnisvolle Weise außer Fecht gesetzt. Die Besatzung einer Unterwasser-Ölbohrstation und ein Expertenteam der Navy starten eine gefährliche Rettungsaktion. Was als Routinemission beginnt, entpuppt sich jedoch als Odyssee in eine Welt voller Abenteuer und Geheimnisse. Bud, gespielt von Ed Harris, der Chef der Unterwasserstation, trifft in den Untertiefen der Keimenspalte auf eine außerirdische Macht, die unsere Welt für immer verändern kann. Gut, wurde jetzt schon viel gespoilert, muss ich dazu sagen.
Ja.
Du hast gerade von der Länge gesprochen, beziehungsweise auch das, dass du das Gefühl hast, dass da viel Leerlauf war. Du hattest jetzt aber auch zur Vorbereitung den Director's Cut gesehen, richtig?
Genau, oder zumindest die Special Edition, wie sie gleich.
Ja, das ist der Director's Cut, ja.
Und hab gedacht, ja, wenn schon, dann gebe ich mir gleich alles. Das kann schon sein, dass der streamliniger ist in der Kinofassung. Das ist sehr gut möglich.
Genau, also ich weiß so viel. Ich habe witzigerweise, glaube ich, die Kinofassung, die nur 130 Minuten geht, nie gesehen, weil ich mit der Special Edition aufgewachsen bin. Also tatsächlich das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, war eben in dieser Special Edition. Und seitdem habe ich auch immer diese Version bevorzugt. Deswegen, ich kann gar nicht sagen, ob der andere vielleicht ein bisschen knackiger ist. Aber du hast natürlich recht. Da ist auch eine halbe Stunde mehr Material drin, ne? Und nicht unbedingt nur Spannungssequenzen, die dort erweitert werden.
Und ich kann gar nicht sagen, welche Szenen es waren. Ich nehme mal an, nicht die Unterwasserszenen, weil das sind sie ja wohl sehr stolz drauf. Das heißt, es werden ganz viele Dialoge gewesen sein, die einfach in der Kinofassung gefehlt haben, nehme ich jetzt mal schwer an. Und
das komplette Finale.
Ach echt? Was?
Ja. Also der größte Schnitt ist und die größte Änderung ist tatsächlich später, wenn er in dem Raumschiff ist, die Sequenz mit den Wellen.
Okay.
Die findet komplett nicht statt. Also dieser ganze Subplot, wenn auch nach oben geschaltet wird, wenn dort die Newsberichte dann gezeigt werden, das findet in der Kinofassung alles nicht statt.
Okay.
Spannend. Deswegen ist es für mich auch die Frage, ob ich überhaupt die Kinofassung, ob man die überhaupt so gut verstehen kann, beziehungsweise auch die Dringlichkeit dahinter. Mhm. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal machen. Da werde ich mir, glaube ich, nur die Kinofassung angucken.
Ja, versuch's mal. Ich kann den Vergleich jetzt nicht ziehen, aber ich würde mich irgendjemand zwingen, mir das Ganze nochmals anzutun, dann würde ich die kürzere Variante nehmen, das ist ganz klar.
Okay.
Das hört sich viel krasser an, als es ist. Nochmal, du trotzdem denkst, schaust dir den Film und denkst in ganz vielen Szenen, wow, wie haben die das gemacht? Und wenn du über sowas schon nachdenkst, dann weißt du, das ist kein Schrott, was du da siehst. Da ist so viel Herzblut von Seiten Cameron dahinter, so viel Leiden Seiten der Schauspieler. Also wenn man heute Schauspieler fragt über Abyss, da gibt's ja diese berühmte Aussage von Ed Harris, als er mal gefragt worden ist, ja, wie war denn der Dreh zu Abyss? Und er so, ja, das ist, als würden sie einen Soldaten fragen, wie der Vietnamkrieg war. Also, ob das jetzt ein wahres Zitat ist. Ich habe es einfach mehrmals jetzt gelesen. Ja, da wurde viel gelitten. Und schon deswegen muss man sich mal angesehen haben, dass es dieses Leiden auch einen Wert hat.
Ja, da kann ich wirklich auch die Doku empfehlen, die dazu noch veröffentlicht worden ist, Under Pressure. Es ist nämlich so, dass dass so gut wie sämtliche Szenen, die unter Wasser gedreht worden sind, auch tatsächlich unter Wasser mit den Schauspielern gedreht worden sind, in Taucheranzügen. Es wurden keine Stuntmans genutzt, es wurde relativ wenig Greenscreen genutzt, um eben diese Unterwasseraufnahmen zu machen, sondern die Schauspieler mussten lernen zu tauchen und wurden dann in einem alten, ich glaube, das war damals ein altes Atomkraftwerk, was sie dann geflutet haben, um da drin dann eben die Sachen nachzuspielen. Unter anderem eben auch Szenen, wenn Leute unter Wasser mehrere Meter zurücklegen müssen, ohne Taucherausrüstung. Und ja, Cameron gilt ja schon immer so ein bisschen als Perfektionist in dem, was er macht. Man sieht's an seinen Filmen. Ich meine, er hat, glaube ich, dreimal hintereinander den kommerziell erfolgreichsten Film der Welt geschaffen.
Ja.
Das schaffst du nicht, wenn du salopp darüber gehst. Aber die Anforderung und das, was er sich da eben überlegt hat, muss ein enormer Aufwand gewesen sein für alle Beteiligten. Nicht nur für das Produktionsteam, sondern auch für die ganzen Schauspieler.
Ja.
Und
weil damals auch der teuerste Film der Welt. Nicht vergessen. Da hatte doch 70 Millionen gekostet. Da war der teuerste Film der Welt anno 1988, 89. Nichts war teurer als Abyss dieser Zeit.
Ah, okay, meine Zahlen haben gesagt, dass der bei 48 Millionen liegt.
Ich bin bei 70 gelandet, aber wer weiß. Also.
Ich will das gar nicht widerlegen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber dann wäre natürlich die Einnahmen von 90 Millionen, wäre natürlich dann eher schon eine Schmach gewesen.
Ich habe hier mehrere Quellen, die sagen 70. Aber das ist ja, das war ja damals, heute ist 70, ist ein, wer macht noch einen Film für 70 Millionen? Das macht ja kein Mensch mehr eigentlich.
Finde ich übrigens sehr schade, dass du dieser Mittelstandsfilm, so 20 bis 50, 60 Millionen, dass der nicht mehr stattfindet.
Nö, kaum noch. Also das ist ja wirklich, früher war das relativ normal. Du gehst ins Kino und schaust einen Film, der mal 20, 30, 40 Millionen gekostet hat. Heute hast du das kaum noch. Ja, das ist schade. Wirklich schade. Ja. Nur noch all in, nur noch 300 Millionen Budget aufgeblasen und raus. Und hast einen Flop nach dem anderen.
Oder Blumhouse. 10 Millionen und wird schon Cash abwerfen.
Ja.
Wie hat dir denn generell die Geschichte gefallen? Also auch dieses Mysterium, was aufgebaut wird. Der Film beginnt ja mit dem U-Boot, was durch etwas Unbekanntes versenkt wird. Und dann wird ja die Rig, also diese Ölplattform, die wird ja dort dahin geschickt. Wie hat dir generell dieses Setup gefallen? Ist das etwas, womit du dich anfreunden konntest? Oder geht es da eigentlich schon los, dass du sagst, konnte mich nicht überzeugen?
In der Regel holst du mich schnell aus meinem Loch raus mit dem U-Boot-Film. Mhm. Das ist U-Boot-Film, er sagt Jagd auf Roter Oktober, Das Boot, Crimson Tide und so weiter und so fort. K-19, was gibt's noch alles? Gibt's noch Hunter, wie ist er, Hunter?
U-571.
Also diese U-Boot-Streifen, ich mag das generell. U-Boot geht kaputt, jemand muss nachschauen, was passiert ist. Das gibt's in verschiedensten Variationen, auch im Science-Fiction-Bereich. Wir hören vom Raumschiff so und so nichts mehr, wir gehen mal dahin. Mhm. Oder hast du immer wieder. Und dann weißt du, es ist eine Bedrohung da, die meistens außerirdisch ist oder menschengemacht, egal was. Funktioniert, hat mich abgeholt. Und auch die Idee, jetzt müssen diese Bohrtypen da holen, die diese Navy Seals da runterbringen müssen. Armageddon-Vibes habe ich gehabt zumindest. Ja, das, also ja, irgendwie schon, oder?
Ja, aber hier macht es zumindest Sinn, dass die einfach die Marines runterschicken, dass die mit denen dahin gehen.
Ach, das hat keinen Sinn gemacht in Armageddon, ich verstehe. Alles klar.
Nee, ich finde, da war so ein kleiner Punkt bei Armageddon, wo ich sagen muss,
ein kleiner Punkt. Aber nichts gegen Armageddon. Das ist hier, das ist in diesem Raum hier ist ein 10 von 10 Film. Da lasse ich nichts rankommen.
Du, ich saß 1998 im Kino mit meinen 12 Jahren und habe wirklich gedacht, ich habe gerade den großartigsten Film der Welt gesehen.
Na, siehst du, mir geht's doch genau gleich.
Bis heute denke ich mir, ich gucke mir das immer noch mit großen Augen an und denke mir, ich habe noch die Gefühle, die ich damals im Kino hatte, und das trübt über viel hinweg.
Ja,
auch wenn ich glaube, dass Armageddon ziemlich dumm ist.
Ja, ist er. Aber es macht Spaß. Und das ist das, was ich hier nicht so hatte. Spaß. Ich habe hier nicht viel gelacht. Lieber Christian, ich habe hier nicht viel gelacht.
Nee, verstehe ich, weil der ist natürlich auch schon knüppelernst, ne?
Das ist der Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt. Er ist ernst und, pun intended, trocken. Das ist ein trockener Film. Haha.
Ja.
Und das ist etwas, was bei mir nicht funktioniert. Film ist Unterhaltung. Unterhaltung heißt, ich muss dem Gegenüber was bieten. Mache ich meinen Podcast ja auch. Würde ich einfach nur irgendwelche Fakten runterlesen, wie so ein Wikipedia-Artikel, den man auf Audio abhört, dann ist es tot langweilig. Und das macht dieser Film mit mir. Der unterhält mich nicht. Und wenn er es versucht, mit einer internen Bedrohung eines Michael Biehn, dann macht das nicht gut.
Okay.
Weil diese Bedrohung, Michael Biehns Charakter, wie hieß er, Coffee hieß er?
Genau.
Das war eine so unnötig lächerliche Bedrohung. Michael Biehn ist ein, ich finde den super. Er gehört zu James Cameron wie das Gingerbier in einer Action-Kultaufnahme. Das ist fast immer am Start hier, okay? Nicht immer, aber fast immer. Also passt's. Und dann hast du Michael Biehn, gibst ihm so eine widerliche Rolle, so ein richtiger B-Movie-Schurke, der da einfach böse ist. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Das hat mich nicht abgeholt in keiner Art und Weise.
Ich kann dir da nur bedingt zustimmen, weil gerade eben die Rolle von Michael Biehn, ich bin bei dir, sie gibt relativ wenig her. Ich fand es aber tatsächlich erfrischend, dass er nicht dieser Uramerikaner ist, der Soldat, der sagt, ich muss jetzt alles in die Luft jagen oder so, sondern dass sein Abstieg ins Böse ja einfach durch diese Taucherkrankheit erklärt worden ist. Und ich fand das eigentlich ganz intelligent genutzt, dass eben nicht das Militär per se als das Böse in diesem Film dargestellt wird. Sie sind natürlich ihr eigenes, also dieses SEALs-Team, was dann da runtergeschickt wird, die sind für sich, die sind alle ein bisschen... Ne? Aber dass dieser Film sich eben traut zu sagen, okay, ich nehme jetzt nicht die Marines, die zwangsläufig die Bösen sein müssen, sondern durch die äußeren Umstände wird Michael Biehn eben zu dem internen Gegenspieler. Fand ich das ganz clever genutzt.
Das kam eigentlich bei mir gar nicht so richtig an.
Okay.
Ich habe eher gesehen, er ist einfach ein böser Typ, der durchdreht und Machtmissbrauch ausübt und fertig. Ich habe schon gesehen, dass es unterm Wasser am Schneiden ist, natürlich, unterm Wasser, unterm Tisch mit dem Messer in den Arm ritzt und alles, habe ich schon gesehen, aber das kam bei mir nicht mal so an. Der ist einfach ein Psycho und fertig.
Ich glaube, vielleicht steht es da so ein bisschen in Diskrepanz. Ich habe den Film jetzt schon relativ häufig gesehen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird es auch, glaube ich, nur ein oder zweimal erwähnt, dass er eben diese Taucherkrankheit hat. Mhm. Vielleicht geht es wirklich unter und wirkt dadurch eher, weil wenn ich das nicht weiß oder gar nicht so auf dem Schirm habe, bin ich bei dir. Dann ist es irgendwie eine Figur, die einfach nur böse ist, um das Böse sein zu willen.
Ja.
Und dann ist es auch eher ein bisschen albern, ja.
Hat nicht funktioniert bei mir. Tut mir leid.
Aber haben denn wenigstens die anderen Schauspieler bei dir funktioniert?
Ja. Ed Harris war toll.
Ja.
Das hat sogar bestens funktioniert. Die Mary Elizabeth Mastrantonio hat bei mir auch funktioniert. Ich habe auch mit dem Rest der Crew keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, ich habe ein paar Mal gedacht, das als Crew funktioniert eigentlich gut. Mhm. Und ich habe mehrmals, vor allem die eine Szene, wo es mit ihrem Rick da losfahren, wir gehen jetzt dahin und da läuft dieser wunderbare Song im Hintergrund, Willin von Linda Ronstadt, und die singen das gemeinsam auf der Brücke. Das war eine geile Szene. Also das fand ich cool. Das ist meine Lieblingsszene des Films. Jetzt ist eine Crew unterwegs gemeinsam, wir gehen jetzt dahin und machen ein bisschen Party. Fand ich gut.
Verstehe ich. Also ich finde auch, die wurden, so die anderen, die sind eher unbekannt.
Ja.
Aber die haben gut funktioniert. Also, und da möchte ich vielleicht nochmal das Making-of irgendwie ein bisschen mit einbeziehen. Ich glaube ja, dass das, was die da eben beim Dreh erlebt haben, auch dazu geführt hat, dass die eben so ein bisschen zusammenwachsen.
Glaube ich auch.
Also ich habe denen abgenommen, dass die in irgendeiner Art und Weise wirklich sich zusammentun können und da das dann auch zusammen meistern können. Und vielleicht hat es wirklich mit den problematischen Drehbedingungen zu tun.
Ich meine, Drehbedingungen, das ist ja Wahnsinn. Die waren da 4 Monate etwa in diesen beiden Wassertanks, diese riesigen, das waren ja riesige Ungetüme an Wassertanks, in diesem uralten Kraftwerk da in den USA. Und die waren permanent im Wasser. In diesem Wasser, da waren noch diverse Chemikalien drin, die sich auf die Haut ausgewirkt haben. Ich weiß gar nicht mehr, was Chlor. War es Chlor?
Ja, genau, das war das Chlor, wo sie auch noch Angst hatten, dass dann irgendwann die, ob die Tauchanzüge überhaupt so lange diesen Einsatz von Chlor dann aushalten können.
Das ist mal Pressure-Testing, oder? Von Material. Und die hatten ja laut Aussagen von mehrerer Quellen Ausschläge auf der Haut. Die mussten sich eincremen, damit die Haut irgendwie geschützt ist. Die konnten nicht mehr. Diese Schauspieler waren am Rande ihrer Energiereserven, die konnten nicht mehr. Und ich glaube, es gab eine Story, dass Ed Harris mal abends im Auto zu Wein zusammengebrochen ist, weil er nicht mehr konnte, weil er einfach so kaputt war von dem Ganzen.
Das war am Finale, ist er doch in dem Taucheranzug, wo er das Wasser einatmet.
Richtig.
Diese Flüssigkeit.
Jetzt kommt die Story, genau.
Und das funktioniert, also es sind Tests gemacht worden mit dieser Flüssigkeit, womit man dann atmen könnte. Aber das funktioniert eben im normalen Gebrauch nicht. Also hatte er immer diesen Taucheranzug auf, wo dann Wasser drin war. Und jetzt hatten die aber nicht so einen riesigen Abgrund, wie die dann eben in dem Film, wie tief war der? 6 Kilometer, 7 Kilometer oder sowas? Und das konnten sie natürlich auch nicht machen, aber um das zu filmen, haben die den hinter sich hergezogen. Und zwar dann horizontal durch das Becken, um diese Fallbewegung zu simulieren. Und weil er dann eben irgendwann dieses Handzeichen machte, dass er befreit werden wollte, das hat keiner mitgekriegt. Und daraufhin haben sie ihm ein bisschen zu spät eben neue Luft gegeben. Dann muss er wohl James Cameron danach einen Schlag auf die Nase gegeben haben. Und dann später, als er dann zu Hause war, ist er wohl einmal zusammengebrochen und sagte, er hat eigentlich gar keinen Bock mehr, da dann weiter mitzumachen. Weil es so war, dass er fast daran gestorben wäre.
Also du musst dir vorstellen, du bist fast ertrunken für diesen Scheißfilm. Ja. Und der James Cameron selbst ist ja fast ertrunken, weil irgendein Ding auf ihn raufgefallen ist. Also dieser Dreh hat fast Opfer, menschliche Opfer.
Ja.
Und wäre, sag ich dir was ganz Schlimmes, wenn der Ed Harris gestorben wäre, wäre dieser Film weltbekannt, und zwar richtig. Aber ist doch so, wenn die Hauptfigur stirbt, wie bei The Crow, also ich sag dir, dann hätte James Cameron kein Avatar mehr gemacht, das wäre alles nicht passiert, wir hätten T2 nicht bekommen. Sind wir froh, auch für Ed Harris, dass das nicht passiert ist. Aber Abyss wäre massiv bekannter, wenn der Ed Harris da hops gegangen wäre. Und weißt du was? Und der Cameron auch gleich. Sorry. Das wäre mal ein Projekt gewesen. Ja?
Wobei ich glaube, Cameron muss sich um Bekanntheitsgrad, glaube ich, keine großen Sorgen machen. Also ich meine, wenn man 13 Jahre zwischen den Filmen teilweise braucht, um die zu drehen, ich glaube,
ja, das ist ganz gut. Man kennt den ein bisschen.
Der hat so einen kleinen Film mal gemacht, der hieß Titanic.
Ja, knapp, kennt man den.
Vielleicht von gehört. ich kann den Namen nicht aussprechen, die Mary Elizabeth
Mastrantonio?
Genau die, also die Hauptdarstellerin. Ja. Die hat ja wohl auch so eine Geschichte gehabt, wo sie da 8 Stunden durchnässt, oberkörperfrei liegen musste in einer Wiederbelebungsszene. Und ich glaube, sie hat damals den Ausbruch gemacht, der Dreh von Abyss hat vieles gemacht, aber ganz bestimmt keinen Spaß.
Ja.
Und es gibt ja dann auch die, wo sie dann absichtlich ertrinkt innerhalb des Films und dann über den Meeresboden dann gezogen wird. Man darf das einfach nicht vergessen und das finde ich eben so spannend an diesem Film. Ich gucke mir das an und denke mir, okay, jetzt wird gerade eine Person unter Wasser irgendwo hingezogen, die keinen Taucheranzug anhat. Und James Cameron hat sich einfach überlegt, nee, wir machen das wirklich. Mhm. Wir lassen es wirklich, wir lassen sie ohne Atemgerät unter Wasser dort entlang ziehen. Das wird sich ja heute in Filmen gar nicht mehr trauen. Das wird ja nicht mehr passieren.
Aber das Traurige ist ja, dass, und hier zitiere ich den Alex vom Cineswiss Podcast, dass die ganze Macher dieses Films massiv interessanter ist als der Film selbst. Dass du dir Gedanken machst, wie haben sie das gedreht? Wurde das gedreht? Aber der Film selbst, das ist doch nur eine Unterwasser-Doku, was wir da sehen. Es ist eigentlich ein Film über das Film auch unter Wasser, aber die Geschichte ist sowas von Wumpe, es ist egal.
Schöne Theorie. Ich weiß tatsächlich nicht, also ich kann so viel vorwegnehmen, mir gefällt der Film sehr, sehr gut. Aber ich weiß eben tatsächlich nicht, ob eben das Wissen, was da gedreht worden ist, wie das gedreht worden ist und was die auch für technische Spielereien genutzt haben, einfach mit dazu führt zu sagen, ich finde den Film quasi noch ein Stück besser, weil ich weiß, welche Arbeit dahinter steckt.
Ja klar, ich meine, nochmals, wenn du all das, was wir schon in den letzten Wochen über diesen Film noch haben herausfinden können, über, ja, über Specials, über Einträge im Internet, über Bücher, Wahnsinn. Also allein das Making-of dieses Films, das kannst du in ein Buch packen, How to Make a Movie Against All Odds in Hollywood und How to Piss Off 10 Actors and Make Them Hate Me. Das kannst du machen. Also das funktioniert. Und dann weiß man ja auch, dass James Cameron jetzt nicht gerade, also wie man so hört, der umgänglichste Mensch an Sets war früher. Haben wir oft gehört, sein Projekt geht ihm über alles. Ihm ist eigentlich egal, wie es den Leuten so geht. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Ja. Hauptsache, ich habe meinen Film. Und ich glaube, das kommt hier ziemlich zum Ausdruck. Also klar, nochmals, diese Schauspielerin da ohne Maske über den Grund des Ozeans quasi zu ziehen, das ist ja eine absolute Wahnsinnsszene. Muss man aber auch aktiv überlegen. Als Zuschauer, wenn du da sitzt, und denkt er nur noch 50 Zuschauer sowieso, ja, das ist CGI, das haben die Computer gemacht. Die waren nie im Wasser, oder?
Vielleicht, lass mich mal eine These aufstellen. Ich habe den Film damals im Fernsehen gesehen. Wie alt mag ich gewesen sein? Ich denke mal, der lief so 92, 93 im Fernsehen. Ich habe ihn bestimmt mit neun oder zehn, habe ich ihn wahrscheinlich das erste Mal gesehen. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Der Film ist ja nicht brutal oder sowas. Und damals hatten wir ja noch eine Zeit, wo, wenn CGI verwendet worden ist, es meistens sehr, sehr schlecht war. Mhm. Das heißt, ich glaube, als Kind war mir schon dieses Spektakel, was dort wirklich gezeigt wird, bewusst. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn du heute, wir beide setzen uns mit Filmen wahrscheinlich ein bisschen mehr auseinander. Aber wenn du heute einem Jugendlichen diesen Film zeigen willst, der wird wahrscheinlich sagen, ähnlich wie bei Marvel-Produktion, ja, das ist ja alles im Computer gemacht. Und ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich, wenn man nicht mit diesem Film aufwächst, dass man dann so eine Art Verklärtheit dazu hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut ausdrücken konnte, was ich eigentlich sagen will.
Ich glaube, wenn du mit dem Film aufwächst, glaube ich ganz stark daran, dass immer eine Art Verklärtheit da ist.
Ja.
Und die Frage ist, ist diese Verklärtheit stark genug und geht in dein Erwachsenenleben über? Ich sag nur, Steven Seagal Filme bei Action Cult. Oder? Die Verklärtheit ist nicht stark genug und du schaust dir heute so eine alte TV-Serie an, wie ein Duke kommt selten allein und denkst, nee, das geht nicht mehr. Aber das geht wirklich nicht mehr. Jetzt bei Abyss, nochmals, das ist ja ein ultimativ hochwertiges Projekt und du als Film, ich sag's mal Filmkenner, du hast sicher schon tausende von Filmen gesehen, du kannst Szenen da natürlich massiv mehr wertschätzen, weil wenn du weißt, der Aufwand dahinter, die sind unter wie viele Liter Wasser waren? 750 Millionen. Millionen Liter Wasser etwa?
Nee, ich meine 11 Millionen war der große Tank.
11 Millionen, also Wahnsinn, diese Wassermenge, muss man vorstellen. Du bist unter Wasser als Schauspieler, vier Monate fast nonstop musst du Wasserdrehs absolvieren. Natürlich hast du dann, wenn dich mit Filmen befestigen, eine Art Verständnis, ohne es zu haben, ja, ohne auch nur zu verstehen, wie es am Set wirkt, aber du weißt genau, hey, da ist ein Aufwand dahinter, das geht jetzt über die Bill Cosby Show hinweg.
Dezent. Da ist ein bisschen mehr Aufwand gewesen.
Knapp. Ja, klar, finde ich den toll. Also ich verstehe, dass der gut gealt ist bei dir. Ich sehe den zum ersten Mal und bemängle ja vorwiegend einfach, dass der mich nicht unterhält.
Mhm.
Das ist, wenn du mir jetzt fragst, ist das ein guter Film, Dominik? Ich sage, nein. Ist ein schlechter Film? Nein, sicher nicht. Er ist einfach technisch brillant, aber er langweilt. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich wiederhole mich gerade, aber er ist einfach langweilig. Nee, alles in Ordnung.
Zum einen, ich muss mich berichtigen, du hattest recht. Also dieser große Tank, der hatte 35 Millionen Liter Wasser. Der kleine Tank, der hatte nur 11 Millionen. Also muss ich ein bisschen zurückgehen.
Also 11 Millionen, das ist Christian, das sieht man doch.
Ja, natürlich. Ich kann mich an eine Szene, die hat mich als Kind fasziniert und die fasziniert mich bis heute. Und jetzt, wo ich ihn eben vor 2-3 Tagen nochmal in der 4K-Fassung gesehen habe, habe ich gedacht, die wird nicht schlecht. Ich mag diese Szene mit dem Kran, wenn der Kran runterfällt und erst dieses Kabel sich dann unten aufrollt, der Kran droht auf die Rig zu fallen. Für mich ist das eine unglaublich spannende Szene, obwohl ja jetzt keine Action oder keine große Zerstörung dort dann um sich greift oder so. Wie nimmst du das wahr? Sind dann eher solche Sequenzen, solche Suspense-Sequenzen vielleicht nicht zwangsläufig das, was dir zusagt, oder ist es dann eher wirklich und du sagst, nee, hat mich nicht gekriegt, mir war klar, dass da nichts Schlimmes passiert.
Mir war einfach klar, dass es Schaden geben wird an dieser Rig. Ja. Aber sie war auch schon gut gemacht. Vor allem, ich mag Miniaturarbeit.
Ja.
Also ich bin jemand, der Miniaturarbeit sehr schätzen kann. Und man sieht ja dann auch, als das Schiff so eingedrückt wird, dass es Miniatur war. Aber ich weiß, wenn ich Miniaturen sehe, dann denke ich mir einfach, da saß ein Mensch da. Dem war es wichtig, dass das gemacht wird. Von Hand wird da was gebaut und ich muss das jetzt zerstören. Ich kann das extrem wertschätzen. Also diese Szene fand ich gut. Hat funktioniert bei mir. Und auch mit der Suspense, weil ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, wie weit die runtergeht. Ich wusste es wirklich nicht.
Ach ja, stimmt.
Ich kann nicht. Also ich wusste
ich
nicht,
was passiert. Ich habe gerade vergessen, wie mein Format funktioniert. Das ist geil.
Es ist ja nicht die TV-Serie der Woche, wo du weißt, die leben sowieso immer alle. Es hätte auch sein können, dass die jetzt so weit runtergezogen werden, dass es eigentlich nur darum geht, man muss noch irgendwas machen und ehrenvoll sterben. Keine Ahnung, ich wusste nicht. Also.
Ich habe ja generell, was du so mit U-Boot-Filmen hast, habe ich ja tatsächlich so mit Unterwasser-Szenen irgendwie. Alleine auch diese, wenn die dann da zwischen den einzelnen Öffnungen und Luken durchtauchen müssen. Oder wenn du dann in so einem Schiffswrack dann da rumtauchst und sowas. Das kriegt mich grundsätzlich immer. Ich weiß gar nicht, ob ich da vielleicht sogar ein bisschen vorbelastet bin, was das angeht.
Ich finde das so lustig. Mein bester Freund, mit dem ich jahrelang ging wie ins Kino gemeinsam, jedes Wochenende fast, immer noch gut befreundet, gar keine Frage. Und bei ihm war es immer so, immer so lachen. Und der Wasserszene kommt im Kino. Ich wusste, er schaut jetzt auf die Uhr und macht...
Ja, und
hat die Luft angehalten, Faustback saß er neben mir immer, hat auf die Uhr geschaut, wie lange es dauert. Ich konnte nicht mehr. Es ist so gut, ich muss ihn mal dran erinnern, ob er das immer noch macht heute. Mit dem müsste ich mal Abyss schauen. Das wäre was, der würde blau anlaufen neben mir, würde das noch was machen.
Tatsächlich habe ich das aber auch das ein oder andere Mal gemacht und mache es auch immer noch. Ich habe vor kurzem nochmal Alien, die Wiedergeburt gesehen und da habe ich bei der Unterwassersequenz auch versucht, so lange die Luft anzuhalten, wie die unter Wasser sind.
Ja, macht Sinn.
Und ich bin nicht mehr 12. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es auch noch.
Und ganz bei Daylight hat es gemacht, bei Titanic hat es überall gemacht. Also.
Ah, Daylight. Oh, großartig. Wo waren wir? Ich weiß es nicht. Spannungssequenzen.
Wir waren unter Wasser.
Wir waren unter Wasser. Auch mir persönlich, aber das ist dann eben auch vielleicht wieder ein Ding, weil man das vorher eben so das erste Mal gesehen hat. Jetzt ist es nichts mehr Besonderes, wenn man ehrlich ist. Aber auch dieser Zweikampf mit den U-Booten hat mir gut gefallen, weil ich bis dato und eben auch lange Jahre danach sowas in dieser Art und Weise eben noch nicht gesehen habe. Dass eben diese zwei, einmal das größere U-Boot und dann dieses kleine Ding dann da noch gegeneinander kämpfen und sowas und quasi eine Verfolgungsjagd unter Wasser dann stattfindet, finde ich auch noch als positiv hervorzuheben.
Hat mich leider, ja, ich fand's, hat mich nicht interessiert. Da war wirklich so ein Moment da, interessiert mich schon gar nicht.
Okay.
Ja, bin ich ganz ehrlich. Also das war einfach so, ja, jetzt muss noch da ein U-Boot-Kampf her, okay. Ja, dann mach mal. War wirklich, ich war da schon so an einem Punkt, wo so, ja, kommt halt auch noch. Ja.
Wie so eine Art Checkliste so.
Tut mir auch wirklich leid. Ich weiß, ich würde so gern gerade sagen, ja, Chris, ja, ich verstehe. Ich war voll engagiert dabei und ich konnte meine Augen nicht so, ja, ist halt so.
Du, aber genau das ist es ja. Deswegen reden wir auch darüber. Ich finde es ja sogar spannender, wenn man eben auch mal konträre Meinungen hat. Weil wenn wir jetzt beide einfach nur sitzen würden und sagen, ja, Film ist geil, so dann kannst du einen Hack hintermachen und dann sagen, ja gut.
Ja, ist geil. So.
Ich kann dir so viel sagen, wenn wir von Cameron Aliens oder T2 oder so geguckt hätten, ich glaube, da gibt es keine unterschiedlichen Meinungen.
Nein, ich nehme es auch an, dass das schwierig ist. Aber was aber schön ist, was bei dem James Cameron-Film, wie erkennst du einen Film von James Cameron? Was ist ein Trademark eigentlich? Ich glaube, extreme Liebe zum Detail.
Ja.
Man zeigt technische Spielereien, technische Gerätschaften. Und das ist etwas, das steigt doch die eine Dame da in dieses Armadillo-Teil mit Armen und allem, dieses Roboterteil. Mhm. Das ist sowas, das hätte auch in Aliens sein können. Und ich habe ja kurz darauf, nachdem ich Abyss geschaut habe vor einer Woche, habe ich noch den neuen Avatar zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Und diese Handschrift, schwere Gerätschaften, die irgendwas im Wasser machen. Oder generell was machen oder im Wasser. Das ist so für mich James Cameron, der bringt die schweren Gerätschaften. Also jetzt eigentlich immer, wenn ich eine Baustelle sehe, denke ich jetzt an James Cameron.
Ja, gut. Ja, ja, verstehe ich.
Er ist ein industrieller Mensch.
Industriell, und ich finde eben, wenn man die Filme in so einem zeitlichen Kontext sehen kann, ist er eigentlich derjenige, der den Stand der Technik bis zu diesem Zeitpunkt an sein Optimum bringt.
Ja.
Ja. Weil ich finde schon, wenn du dir eben seine Filmografie anguckst, wir lassen jetzt mal Piranha 2, Fliegende Killer, mal so ein bisschen außen vor. Und vielleicht von den Effekten her auch noch ein bisschen Terminator 1 außen vor.
Ja.
Aber spätestens ab Aliens ist klar, okay, hier haben wir jemanden, der das, was eben technisch gerade möglich ist, so optimal umsetzt, wie es zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich besser nicht geht. Nun, das hat er mit Aliens gezeigt. Ich finde eben, dadurch, dass man eben, oder wenn man weiß, dass eben alles unter Wasser gedreht worden ist, hat er es bei Abyss gezeigt, hat es dann später mit T2 komplett getoppt. Titanic, müssen wir nicht drüber reden, und Avatar auf technischem Level.
Gibt's nichts, glaube, zu sagen.
Ich glaube, er zeigt immer den Peak, wie gut Technik oder Filmtechnik, egal ob Miniaturen, ob Special Effects, ob Kameratechniken, ich glaube, die Filme zeichnen sich bei ihm immer dadurch aus, dass er, wenn sein Film rauskommt, den Peak erreicht hat.
Ja, das ist auch so. Und dass er auch wartet, Dinge umzusetzen, weil die Technik noch nicht so weit ist. Ich glaube, deswegen hat er jetzt auch bei Way of the Water warten müssen einige Jahre, weil die Kameras konnten noch nicht das aufnehmen, was sie konnten, oder? Was sie jetzt können.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, Way of Water hat so lange gedauert, weil er eigentlich eine neue Technik erfinden wollte. Und zwar wollte er 3D ohne Brille machen.
Okay.
Und das hat sich dann eben in diesen ganzen Jahren, wurde das nicht entwickelt oder wurde das nicht zur Serienreife gebracht. Und deswegen hat Way of Water so lange gedauert.
Okay.
Weil er eigentlich diesen Film drehen wollte in 3D ohne 3D-Brille.
Hm.
Hab ich gehört.
Möglich, möglich. Aber was du bei Abyss hast, ist natürlich das Unterwasser-Alien. Und ich habe ja vorhin gerade gelogen, denn von Abyss kannte ich zumindest die Szene, wo das Unterwasser-Alien um die Ecke schaut in der Station im Rig.
Ja.
Und natürlich das Gesicht formt. Die Szene habe ich natürlich gekannt und habe aber dann immer gedacht, das ist ein Horrorfilm. Weil es Alien vom Aliens-Typ unter Wasser im Dunkeln, und ich meine, ich habe auch den gelesen, schreckliche Dinge passieren und bla, was auch nicht. Also ich habe gedacht, Abyss wird zum Unterwasser-Horrorfilm, was aber nicht geworden ist. Ist eine Doku.
Aber lustig, dass du das erzählst, tatsächlich. Das haben ja auch andere Produktionen gedacht.
Mhm.
Also wenn man sich das Jahr 1989 anguckt, gibt es ja drei Großproduktionen, die unter Wasser in einer Unterwasserstation spielen. Das ist noch einmal Deep Star 6 und einmal Leviathan.
Mhm.
Und da haben ja auch die Leute, als dann gehört worden ist, Abyss wird gefilmt, haben die genau das gleiche gedacht wie du. Der Typ von Aliens dreht einen Film unter Wasser, das wird bestimmt ein Horrorfilm werden, und haben dann eben zwei thematisch ähnliche Filme gemacht, eben mit einem Unterwassermonster. Und die sind sogar noch vor Abyss in die Kinos gekommen. gut, dass Abyss dann eben in eine komplett andere Richtung ging als diese beiden Streifen. Aber nun gut. Hast du die gesehen?
Stell dir vor, die Story hätte beinhaltet, dass ein Alien da unten ist. Die gehen da runter, wollen das U-Boot bergen. Böses Alien kommt, macht mit denen das 10 kleine Jägermeisterverfahren. Und am Schluss kommen noch die guten Aliens und bringen Frieden. Das wär's doch gewesen, oder?
Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob mir das so gefallen hätte, weil, und jetzt kommt, ich mag den Film sehr gerne, aber ich finde eben auch, er hat ein krasses Problem und das ist für mich tatsächlich das Ende. Und ich finde sogar, der Film hätte fast eine Spur besser funktioniert, wenn man alles mit den Aliens rausgelassen hätte.
Ja.
Weil, wenn ich einfach als Abenteuerfilm gesehen hätte, über diese Truppe, die dort unter Wasser dann festsitzt, die kommen nicht raus und dann gibt es eben noch den einen, der wahnsinnig wird. Das hätte mir komplett ausgereicht. Und ich finde eben, zum Schluss wird es mir dann ein bisschen zu sehr heroisch. Man versucht, ich habe die ganze Zeit denken müssen an Unheimliche Begegnung der dritten Art. Aber Unheimliche Begegnung baut das Ganze eben auf, dass du später dieses UFO siehst und sagst, boah, ich bin gerade komplett geflasht davon, von dem, was ich sehe. Und ich finde, die ganze Szene mit diesem riesigen UFO fügt sich nicht ganz so gut in den eigentlichen Film rein. Das wirkt so ein bisschen wie rangeklatscht. Deswegen, also mir hätte vielleicht, ich finde deine Idee nett und witzigerweise Leviathan und Deep Star Six sind ja genau diese Filme. Aber mir hätte es wahrscheinlich ohne Aliens noch besser gefallen.
Weil der Punkt ist, ich denke jetzt nicht an dich, ich denke an den Mainstream da draußen.
Ja.
Und was will der Mainstream? Die wollen Blut, die sind out for blood, um so einen Quasi-Sigal-Titel zu nehmen, out for blood. die wollen sehen, wie die Menschen sterben, wie du Angst hast in den Gängen dieser dunklen Station unter Wasser. Das wollen die Leute doch sehen und nicht einfach etwas, was sich fast schon anfühlt wie eine Unterwasserdokumentation über das Filmen unter Wasser. Und das ist ein bisschen das Problem. Und das sind die Aliens. Und ich, nochmals, die Welt braucht ja auch positive Geschichten. Das ist ja was Positives. Diese Aliens sind ja fast schon besorgt um uns, oder? Ja, genau. Und der Ed Harris geht denn da, redet mit denen, was ja eigentlich ein schönes Szene. Alles schön. Das ist ja sogar schön. Das ist aber nichts, was ich nicht schon gesehen hätte in 20 anderen Filmen irgendwie und TV-Serien. Also wenn das Alien der Woche quasi auftaucht und uns Menschen judged, wie wir sind und ja, dann schaue ich mir Star Trek The Next Generation und habe das Gleiche.
Oder der Tag, an dem die Erde stillstand oder
so. Oder so, ja.
Okay. Kann man noch ein bisschen in die 50er reingehen.
Ja.
Sag mal, so auf dieser... Würdest du denn jetzt sagen, dass der Film eigentlich zu Recht, also meine These ist ja immer noch, nach Piranha 2, wie gesagt, der für mich irgendwie so außen vor steht, ist, glaube ich, Abyss der Film, der in dem ganzen Oeuvre von Cameron als ehestes vergessen wird und noch übersehen wird. Vielleicht erstmal würdest du mir dazu stimmen und hast du auch den Eindruck?
Vollumfänglich zustimmen, ganz klar. Da ist sie schon bei mir fast vergessen gegangen.
Ja.
Also ich schaue leidenschaftlich gern Filme und habe den jetzt 4 Jahre hier rumliegen gehabt für nichts. Also einfach hätte, der wäre doch 4 weitere Jahre hier rumgelegen. Also wärst du nicht gekommen.
Dir, sei froh, dass du die 4K gesehen hast. Die DVD hat wirklich ein unterirdisches Bild.
Also das habe ich eben auch gehört und bin rückblickend sehr, sehr froh, dass ich mir das bessere Material angeschaut habe. Auch wenn die Zeit nicht zwingend schneller vorangeschritten ist. Aber zumindest für die Augen war es schön. Für die Augen war es schön, alles gut. Aber das stimmt auch, nochmal, das Bild und Ton dieser Veröffentlichung ist fantastisch. Absolut fantastisch.
Ja. Vielleicht mal off-topic, hast du auch die 4K von True Lies?
Habe ich geholt, jawohl. Habe beide gleichzeitig bestellt und bekommen.
Hast du den schon gesehen? Lohnt sich
Nein,
das?
Weil da habe
ich nämlich auch noch die schrammelige DVD.
Nee, muss ich, ja, diese alte, wunderbare DVD. Nein, die wird jetzt schön abgelöst durch eine hoffentlich genauso geile 4K-Fassung. Also ich musste nur noch schauen, aber ich bin da guter Dinge, wenn der Cameron was rauslässt. Ich glaube, deswegen nimmt er sich die Zeit auch zwischen den Filmen, um A, mit neuen Techniken zum Experimentieren und auch B, um altes Material wieder aufzubereiten. Das scheint ja seine, irgendwas muss er ja machen in seiner Freizeit. Bei dem Geld, das er hat.
Ja, oder in seiner Freizeit gibt er tatsächlich nur Geld aus oder sowas.
Ja, kann auch sein.
Also genug hat er auf jeden Fall.
Ich denke schon. Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir müssen keine Care Packages nach Los Angeles schicken, glaube ich.
Nee. Die ein oder andere Mark hat er. Und, aber ich finde es eben gut, wenn du jemanden hast, der sich da wirklich Mühe gibt. Und wenn du dann eben sagst, du guckst dir die Produktionsgeschichte an, wie er als Regisseur eben sehr, sehr viel Herzblut da reinsteckt. Und dann siehst du eben die Veröffentlichung und ich muss einfach sagen, okay, das hat sich auch mal gelohnt. Ich bin jetzt selber kein großer 4K-Fan. Ja. Hab mir die Scheibe eigentlich nur geholt, weil es eben keine normale Blu-ray gibt.
Ja.
Aber das Ding ist wunderbar. So, und dann hat sich das Ganze auch gelohnt, finde ich.
Sehe ich auch so. Also nochmals, ich habe den jetzt endlich sehen können. Ich habe was filmgeschichtlich Relevantes mir angeschaut. Und das ist so. Also ich habe quasi den Vorgänger von Terminator 2 geschaut.
Das ist auch noch ein Punkt. Ich habe, auch da weiß ich nicht, ob das so stimmte. Dass mein Vater hat damals die Cinema-Hefte gesammelt. Mhm. Und ich meine, da drin mal gelesen zu haben, dass man rückblickend betrachtet, glaube ich, auch sagen kann, dass die Abyss so ein bisschen auch so ein Probelauf für Terminator war. Und zwar diese Effekte, was du angesprochen hast mit dieser Unterwasser-Alien-Schlange, die ja dieser Wasserstrahl ist. Ich glaube, das waren die ersten Probeaufnahmen, um später den T-1000 in irgendeiner Art und Weise digital darzustellen.
Ist ja kaum zu leugnen auch, oder? Wenn du diesen Effekt schaust, und das sieht saugut aus. Ja. 1989, saugut. 3 Jahre später, T2. Und da war es noch nicht Standard, das zu machen. Obwohl gleichzeitig im Fernsehen in der Odo in Deep Space Nine diese Fähigkeit auch hatte. Und auch da war es dann eine Riesensensation, dass du da ein morphendes Wesen hast, das genau die gleichen Fähigkeiten hat wie der T2 und halt das Abyss-Alien. Also das ist schon top-notch gewesen, Ende 80er, frühe 90er, und das hat Cameron, war da den Wegbereiter, das ist ganz klar.
Ja. Also würdest du also abschließend zu Abyss sagen, das Ganze drumherum und rein filmtechnisch gesehen sind für dich noch um einiges spannender als der Film an sich.
Ja, 100 Pro. Wie die ganze Entstehungsgeschichte dieses Films ist spektakulär. Und weil du auch weißt, dass ein James Cameron, der macht keine halben Sachen. Also der würde jetzt nie halbärschig einen Film inszenieren. Nee, der geht all in. Und vielleicht genau deshalb braucht er so viel Zeit, mit einem neuen Projekt auch um die Ecke zu kommen. Der geht nicht einfach und sagt, ja, wenn ich nicht da drehen kann, gehe ich halt in eine Turnhalle. Nein, ich brauche Wassertanks. Richtig.
Ein Atomkraftwerk, was als Wassertank umgebaut wird.
Ja, und ich meine, es gibt ja Filmstudios in den USA, die haben Wassertanks on spot. Also Paramount Pictures, die haben auf dem Parkplatz, auf dem Mitarbeiterparkplatz, der ist als Wasserbecken, wird der benutzt für gelegentliche Aufnahmen. Ich sage jetzt nur Star Trek 4 zum Beispiel. Ich war mal vor Ort, habe mir das Studio angeschaut, die haben da das gezeigt, wie wir sind jetzt im Wasserbecken. Da stehen gerade Autos, aber normalerweise können wir die Autos wegräumen, machen wir hier Wasser und dann können wir hier Wasseraufnahmen machen. Also, aber der Cameron braucht nicht einfach nur ein Wasserbecken, das dann 2 Meter tief ist, er braucht ein bisschen mehr. Und ich meine, allein schon dieses Wasserbecken zu scouten in einer Zeit ohne Internet. Stell dir mal die Aufgabe vor, du bist jetzt Production Designer.
Ja.
Hey, es ist deine Aufgabe, wir sind 1988 jetzt, such mal das Becken, lieber Christian. Geh mal, find mir ein Wasserbecken. Was machst du?
Also, ich wäre auf die Idee gar nicht gekommen, das eben in so einem Schornstein da von einem AKW zu machen. Das
ist, nie, nie.
Und man darf ja auch einzig vergessen, dass das Studio selbst war ja auch häufig genug da und hat sich das angeguckt und hat dann wirklich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was macht ihr hier? Warum? Das ist
Wahnsinn.
Mir bleibt tatsächlich irgendwie, so jetzt auch so mit den ganzen Zahlen und sowas, mir bleibt einfach nur zu wünschen, dass der Film wirklich im Nachhinein auch noch viel für das Studio gemacht hat. Also ich meine, er war für 4 Oscars nominiert, die Technik-Oscars, und hat dann eben auch einen für die Effekte gewonnen. Ich glaube, prestigemäßig ist Abyss schon ein Film, der wichtig war für Cameron und der auch honoriert worden ist, zumindest von Kritikerstimmen oder eben auch von der Academy. Aber ob der so vom Publikum geschätzt wurde und dann auch noch lukrativ war, kann ich gar nicht mehr sagen.
Der Film, er unterlässt es einfach, Emotionen zu wecken. Auch wenn er es versucht mit der ganzen Ich-lass-mich-ertrinken-Nummer, mhm, und dann stirbt sie fast. Und dann kommt umgekehrt, und das hat mich auch so genervt, geht der Ed Harris fast drauf. Das sind so, es ist mir so egal gewesen. Ja. Ich habe mit den Figuren nicht connected. Ich habe nichts gespürt. Und wenn du nicht mit Sarah Connor am Flüchten bist oder mit der Rose im Check im Untergehen bist oder auf Avatar mit deinem blauen Ding rumschwingst, da passiert halt auf der emotionalen Ebene und auf der Unterhaltungsebene fast nichts. Ich wäre aus dem Kino gekommen und hätte gesagt, ja, da gut ausgesehen, aber ich habe jetzt doch gut geschlafen.
Ja, ich glaube tatsächlich, ich verstehe deinen Kritikpunkt und glaube auch tatsächlich, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke, ja, das Drehbuch ist vielleicht das, woran es krankt, weil es natürlich sehr, sehr viele Tropen mit beinhaltet, die wir einfach schon kennen. Und was für mich eben ein Problem ist, jetzt gerade eben einzuordnen, hat Abyss diese Subtropen eben mitgeschaffen, also eben dieses, ne, erst ertrink ich, dann ertrinkst du und unter Wasser, da geht einer, da wird einer irgendwann Malle und all solche Dinger. Und ich weiß eben nicht, ob man das 1998 noch genauso gesehen hat, 89 meine ich. Aber ich glaube schon, dass wenn man sich das heute anguckt und eben nicht diese Verklärtheit hat, die ich definitiv habe, also da muss ich auch ganz ehrlich zu mir selbst sein, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eher eine Aneinanderreihung von altbekannten Szenerien ist, die eigentlich jetzt niemanden mehr unbedingt hinterm Teppich hervorholen. Ne?
Das befürchte ich eben auch. Und ich glaube, deswegen wird dieser Film weiter interessant bleiben für Leute, die gerne Filme schauen, sich mit dem Film machen, also was hinter einem Film steckt, sich damit auch Wissenslücken schließen wollen und halt auch für James Cameron Bewunderer, für wie man ein absolut verrücktes Projekt gegen den Willen von Schauspielern, von Studiobossen und sogar gegen den Willen des Publikums trotzdem umsetzt und irgendwie 90 Millionen macht damit. Und es dürfen etwas nicht vergessen. Das war die Zeit, da war VHS noch ganz stark.
Ja.
Was der noch an Geld reingeholt über VHS um die DVD-Veröffentlichung, ob die scheiße war oder nicht. Aber der hat auch danach nochmals ein bisschen Geld abgeworfen.
Ich habe jetzt gar nicht über die VHS in der Zeit nachgedacht.
Ja, also da kam noch einiges Geld zusammen, würde ich sagen. Also das war kein Flop in dem Sinn, aber es war alles andere als ein Hit. Wenn man die uns unbekannten Home-Video-Zahlen dazu nimmt, wird das schon in im grünen Bereich gelandet sein.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, ich glaube einfach, nach den Erfolgen, die Cameron gemacht hat, war das vielleicht auch so ein bisschen so eine carte blanche, einfach zu sagen, so, ich habe Bock auf dieses Projekt, ich will das gerne machen. Ich will ein paar Techniken ausprobieren und sehen, ob es klappt. Und es hat ja glücklicherweise geklappt. Und ich kann mir eben vorstellen, ohne The Abyss gibt es kein T2, so wie er jetzt eben auch existiert.
Keine Frage. Das wäre nie passiert so. Nein.
Dominik, hast du noch irgendwas zu The Abyss?
Ja, nein. Ich habe alle meine Sorgen unter Wasser jetzt ertränken können.
Auch wenn wir vielleicht nicht ganz einer Meinung sind, was die Qualität des Films angeht, hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit dir drüber zu sprechen und eben auch mal eine Meinung zu erfahren, die eventuell nicht den allgemeinen Konsens widerspiegelt. Und es ist so, alles, was du gesagt hast, ich kann es wirklich nachvollziehen. Es war mir definitiv eine Freude, mit dir darüber zu sprechen.
Ebenso. Vielen Dank für die Einladung. War sehr, sehr toll bei dir.
Mir bleibt nur noch zu sagen, an die Zuhörer, lasst uns gerne ein Like da, teilt uns gerne. Wenn ihr Dominik hören wollt, geht auf Action Cult, sucht ihn auf Spotify. Ich kann nur eine große Empfehlung aussprechen. Und damit bleibt mir nichts anderes zu sagen. Danke fürs Zuhören. Und die letzten Worte gebühren natürlich wie immer meinem Gast. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut da draußen. Tschüss.
We've done it. After all these years, the first viewing.
And it's all because of
Kühne.